Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Achim Leoni und meine Komplizin für die nächste halbe Stunde ist eine Frau, die im Fußball dahin geht, wo es weh tut. Herzlich willkommen, Paula Scholz von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Hallo Achim, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, man muss vielleicht erklären, wir haben heute Mittwoch, den 12. Juni. Wir befinden uns zwei Tage vor Beginn der Europameisterschaft. Interessieren Sie sich eigentlich für die EM?
Jein. Also ich interessiere mich mehr für den Vereinsfußball und weiß gar nicht, ob ich jetzt so viele Spiele gucke, aber ich interessiere mich insofern schon sehr für die EM, weil ich habe das Gefühl, dieses Jahr bei der EM passiert total viel auf so einer kulturellen und auch so einer historisch-politischen Bildungsarbeitsebene. Aus dem Feld komme ja auch ich und ich finde das total spannend, an welchen Orten und mit welchen Akteurinnen überall alles Mögliche jetzt geht und sich ganz viele verschiedene Bereiche fragen, naja, welchen Bezug zum Fußball können wir denn herstellen? Und aufgrund dessen finde ich schon total spannend, was gerade geht, ja.
Ja, Sie leisten ja auch einen wichtigen Beitrag zu dieser Erinnerungsarbeit. Es gibt noch bis zum 14. Juli eine Ausstellung zur Rolle des Fußballs im Nationalsozialismus, hier zu sehen im Mahnmal St. Nikolai und im Geschichtsort Stadthaus hier in der Hamburger Innenstadt. Warum diese Ausstellung und warum gerade jetzt?
Ja, diese Ausstellung ist schon ein bisschen älter. Also die ist von 2016 und das war damals die Rathausausstellung von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Also die Gedenkstätte hat immer, beziehungsweise jetzt die Stiftung hat immer rund um den 27. Januar jedes Jahr eine große Ausstellung im Hamburger Rathaus. Und 2016 war es eben zum Hamburger Fußball. Ich hatte damals die Idee, weil ich selber ja großer Fußballfan bin und mein Bezug zum Thema schon auch sehr geprägt ist von der Frage, was hat eigentlich mein eigener Verein im Nationalsozialismus gemacht?
Ihr Verein ist?
Der Hamburger Sportverein. Mhm. Und diese Frage habe ich dann eben auch in der Gedenkstätte gestellt, beziehungsweise dann eben auch größer, was wissen wir über den Fußball? Und damals hat Herbert Dirks noch in der Gedenkstätte gearbeitet, der meinte, das ist ein spannendes Thema, der hat die Ausstellung dann kuratiert und wir waren ein Team mit Claudia Bade zusammen und Werner Skrentny. Genau, und diese Ausstellung lief total, ja, was heißt, ja gut, erfolgreich. Also es waren viele Leute da, das Interesse war da auch bei den Vereinen, wir hatten viele Veranstaltungen und deswegen dachten wir, jetzt zur Europameisterschaft wäre es die super Gelegenheit, diese Ausstellung nochmal zu zeigen. Vor allen Dingen für diejenigen, die diese Ausstellung eben noch nicht kennen, die vielleicht zu Besuch kommen, auch als Besuchende der Europameisterschaft oder auch die jetzt neu an diesem Thema interessiert sind, weil, glaube ich, immer mehr auch zu diesem Thema Aufarbeitung, Blick auf die Geschichte, Erinnerungsarbeit und so weiter passiert im Fußball. Und ich glaube, das Interesse wächst auch, diese Themen zusammenzudenken. Und deswegen glauben wir, ist das eine gute Idee, die nochmal zu zeigen.
Sie haben damals den Anstoß gegeben, haben Sie ja gerade schon erwähnt. Sie waren noch studentische Mitarbeiterin damals bei der KZ-Gedenkstätte. Und das war so ein bisschen ein weißer Fleck, ne? Der Fußball im Nationalsozialismus?
Jein, also es gab dazu schon was. Also der Hamburger Sportverein zum Beispiel hatte auch eine eigene Sonderausstellung zum Thema schon 2007. Und auch andere Vereine hatten schon so ein bisschen was. Der DFB hat auch schon eine eigene Aufarbeitung in Auftrag gegeben. Und unter so HistorikerInnen und engagierten Fans in dem Bereich war das schon auch ein wichtiges Thema, aber eben nicht in der Breite wie jetzt. Also gerade, sagen wir jetzt, wenn wir nochmal bei dieser HistorikerInnen-Welt bleiben, war das genau oft noch so ein, länger noch so ein Randthema auch. Naja, da geht's ja irgendwie nur um Sport. Das heißt, da hat es auch gebraucht, um das zu etablieren, aber genauso auch bei den Vereinen, genauso auch bei den Fans in der Breite. Also es war eher noch so, naja, so ein paar am Rande, die sich damit schon noch beschäftigen, aber nicht so in der Breite, wie wir es jetzt teilweise schon haben. Und genau deswegen gab es schon ja eben Vereinsarchive und Quellen, auf die wir uns berufen konnten, aber es wurde eben auch genau geguckt, was können wir Neues rausfinden.
Wir sind ja eigentlich beim Zukunftspodcast, aber bei so einem Thema wie heute müssen wir natürlich auch viel über die Vergangenheit reden. Welche Rolle hat denn der Fußball im Nationalsozialismus gespielt? Inwiefern hat er auch dazu beigetragen, die Herrschaft der Nazis zu stabilisieren, zu festigen?
Ja, ich würde sagen, irgendwie hat er alles dann am Ende dazu beigetragen, die Herrschaft zu festigen. Also Die Nazis haben schon relativ schnell gecheckt, dass der Fußball ein Medium ist, was sie auch für sich nutzen können. Sowohl eben bei, also sowohl weil fußballspielende Männer sportlich sind, wehrtüchtig sind, also das auf so einer Ebene der Wehrtüchtigkeit zu nutzen, als auch weil die Stadionbesuche eine Möglichkeit sind, die nationalsozialistische Ideologie nochmal ja zu präsentieren, indem man bestimmte Parteifunktionäre bestimmte Plätze gibt, indem man die Hakenkreuzfahnen hisst und so weiter. Das heißt, das wurde schon relativ schnell erkannt. Und der Fußball war vor 1933 anders organisiert, als wir es heute kennen. Jetzt haben wir den DFB, den Deutschen Fußballbund, der steht sozusagen wie so über allem und organisiert alles. Das kennen wir auch aus ganz vielen anderen Sportarten auch, dass es eben diesen einen Verband gibt. Und das war vor 33 insofern anders organisiert, als dass es noch nicht so klar gab, dass es klar war, dass es nur den DFB, den sogenannten bürgerlichen Fußball, wie man das nannte und nennt, gab, sondern zum Beispiel auch den Arbeitersport. Der hat sich ganz eigen nochmal einen Arbeitersportverein und in dem Arbeiterturn- und Sportbund organisiert und da auch eigene Meisterschaften, also so Bundesmeisterschaften ausgetragen. Da gingen auch teilweise über Zehntausende Zuschauende in die Stadien und das war sehr klar formuliert von den Funktionären dort, dass das etwas Politisches ist. Also man will die Arbeiterklasse stärken, während der bürgerliche Sport gesagt hat, naja, wir sind unpolitisch, während er schon da auch schon vor 33 sehr völkisch und national orientiert war. Es gab auch noch andere, es gab noch Betriebssport, es gab teilweise kirchlichen, katholischen Sport, es gab auch schon vor 33 jüdischen Sport, wenn auch sehr, sehr, sehr viel kleiner. Also der jüdische Sport wird erst ab 33 eigentlich groß, weil die Vereine im, ja, man muss schon sagen, eigentlich voraus einem Gehorsam, also ohne dass sie es müssten, ihre jüdischen Mitglieder ausschließen. Entweder durch Satzungsänderung oder auch durch, ja, Äußerungen, indem sie sich eben antisemitisch äußern und jüdische SportlerInnen, vor allen Dingen Sportler in den Fußballvereinen eben merken, okay, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich gehe dann in einen anderen Verein und somit wird ab 33 werden die jüdischen Sportvereine, da wird es immer mehr. Aber es gibt eben, genau, verschiedene Organisationsformen, sag ich mal. Das ist so ein bisschen der große Unterschied und dass zu der Zeit des Nationalsozialismus oder spätestens dann auch mit Beginn des Krieges ja eigentlich alles irgendwelche Kriegs, also alles, was weiter besteht, auch irgendwelche Kriegsfunktionen hat. Und klar, der Fußball hat auch die Funktion des Ablenkens natürlich auch, ne? Also dieser Spielbetrieb wurde sehr lange noch aufrechterhalten. Ich glaube, das letzte Spiel in Hamburg war auch noch sogar 1945, das letzte reguläre Ligaspiel. Und also kurz vor Kriegsende noch. Und ja, das zeigt ja, wie wichtig das dann auch war, wenn man das so lange versucht, noch aufrechtzuerhalten.
Wie hat sich denn Ihr Verein, der HSV, aber vielleicht auch der FC St. Pauli, andere große Vereine, wie haben die sich damals verhalten?
Ja, bei den meisten Vereinen war es eigentlich so, wie ich eben schon meinte, dass der Ausschluss, als der dann von oben kam und als dann die Olympischen Spiele dann auch durch waren, was nochmal so ein Bruch war im Ausschluss von jüdischen Sportlerinnen von jüdischen Sportlerinnen in dieser Sportwelt, hatten die meisten Vereine ihre jüdischen Mitglieder schon ausgeschlossen. Also es gibt beim HSV noch so vereinzelt Beispiele auch noch dann 35, glaube auch 37. Aber es gibt zum Beispiel eine Biografie von Walter Wächter. Der war vor allen Dingen als Leichtathlet aktiv. Und der ist 29 schon ausgetreten aus dem HSV, weil der damalige Vereinspräsident Emil Martens in seiner Rede auf der Mitgliederversammlung sich so ja krass geäußert hat und gesagt hat, die würden das Führerprinzip eben schon führen und sich auch antisemitisch geäußert hat, dass Walter Wächter sich nicht mehr wohlgefühlt hat und dann eben erst zum Arbeitersport gegangen ist und dann, als diese dann 1933 verboten wurde, dann auch später in den jüdischen Sport wechselt. Und deswegen, ne, diese Ausschlüsse sind unterschiedlich abgelaufen. Beim St. Pauli war es ähnlich, genau, dass jüdische Mitglieder dann nicht mehr dort mitmachen konnten. Beim HSV war es noch insofern ein bisschen anders, als dass der HSV im Grindelviertel sozusagen beheimatet ist, Rotenbaum. Und genau da der prozentuale Anteil von jüdischen Mitgliedern höher war als in der gesamten Hamburger Gesellschaft. Das heißt auch viele jüdische oder ne, verhältnismäßig viele jüdische Mitglieder, die dann auch teilweise den Verein mitfinanziert haben und unterstützt haben, im Verein aktiv waren und genau.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sich der HSV, auch St. Pauli, diesen Themen gestellt haben, mit der Vergangenheit auseinandergesetzt haben?
Beim HSV war es, würde ich sagen, diese Ausstellung vor allen Dingen, die ich schon meinte, die 2007 kam. Also es gab bestimmt auch vorher schon Sachen. Das heißt, also Sachen im Sinne von, dass Leute das immer mal wieder vielleicht geäußert haben. es dazu Artikel vielleicht in der Vereinszeitung geschrieben haben. Das weiß ich aber in der Breite jetzt nicht, sondern 2007 gibt es diese Ausstellung. Und das verändert natürlich schon was, ne? Wenn eine große Ausstellung, die Raute unterm Hakenkreuz, die, glaube ich, genau gezeigt wird. Und bei St. Pauli gibt es zum Beispiel seit 2004 schon eine Gedenktafel, die neben dem dortigen Kriegerdenkmal, also die haben auch wie der HSV ein Kriegerdenkmal, was an die verstorbenen Mitglieder des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert. Das ist, glaube ich, bei St. Pauli aus den 60ern. Und da wurde dann 2004 daneben sozusagen als Gegendenkmal eine Tafel aufgestellt, die an die verfolgten St. Pauli-Mitglieder erinnert. Beim HSV ist das deutlich später. Da gibt es die Tafel erst seit ein paar Jahren in Wahrheit. Mhm. Und genau, ich würde insgesamt vielleicht nochmal eine Sache sagen, beim Fußball ist es so Anfang der 2000er, kann man so ein bisschen sagen, davor passiert, weder bei HSV, bei St. Pauli, als auch bei den ganzen anderen Vereinen, die haben ja alle eigentlich ihre nationalsozialistische Vergangenheit sozusagen, passiert da insgesamt nicht so viel.
Ja, und man hat den Eindruck, beim HSV, das ging ganz stark von den Fans aus. Es gibt ja das Netzwerk Erinnerungsarbeit, glaube ich, heißt es beim HSV, waren oder sind sie auch aktiv. Ist es tatsächlich so, dass es Fans erst brauchte, um den Anstoß zu geben?
Es ist insgesamt so, dass der Fußball viel auch reagiert, ja, auf Druck von außen, sei es jetzt öffentlichen Druck, sei es Druck von Fans, sei es Druck von HistorikerInnen und genau so. Ich meine, beim HSV, die Ausstellung war geprägt von Dirk Mansen, der hat gearbeitet im HSV-Museum, das heißt, war Mitarbeiter beim Verein, das heißt schon auch vom Verein, aber war selber auch oder ist immer noch sehr großer Fan, ne? Also das verschwimmt dann ja auch manchmal, aber genau, oft. Ja, ich meine, Fans stellen halt viel auch diese Fragen, weil diese Identifikation eben über solche, ich sag mal, Marketingphrasen hinausgeht und man sich dann wirklich fragt, okay, was ist denn eigentlich mein Verein? Wofür steht denn eigentlich mein Verein? Und diese Fragen, genau, wenn man sich die so dann stellt, dann kommt man natürlich irgendwann auf die Geschichte des Nationalsozialismus.
Rennen Sie denn da bei den Vereinen offene Türen ein oder müssen Sie da erstmal Überzeugungsarbeit leisten?
Mittlerweile ist es schon so, dass die Vereine irgendwas dazu machen. Also eigentlich alle Profimännervereine äußern sich da irgendwie zu, sei es nur am 27. Januar, also der Befreiung von Auschwitz. Da gibt es ja diesen Erinnerungstag im deutschen Fußball. Da machen eigentlich alle irgendwas, spätestens diese Stadiondurchsage von der DFL vorlesen. Das bleibt aber dann ja nur auf einer sehr symbolischen Ebene, sag ich mal. Inwiefern die Vereine von sich auch selber Dinge umsetzen, ist sehr unterschiedlich.
Sagen Sie gerne mal ein Beispiel.
Was man umsetzen könnte.
Ja, nee, oder was Vereine tun und was andere vielleicht nicht tun.
Also genau, ich, wie Sie ja schon gesagt haben, ich fahre jetzt zum Hamburger Sportverein, das heißt, da fallen mir die Beispiele am leichtesten. Zum Beispiel gibt es dieses Kriegerdenkmal, was jetzt gerade in der Diskussion ist. Das ist so ein bisschen aufgetaucht wieder, weil es genau vom Stand in Norderstedt jetzt lange, da haben die HSV Senioren immer zum Volkstrauertag, sind die dorthin gegangen und haben der verstorbenen Mitglieder gedacht. Und dieses Denkmal musste aber weg, weil da ein Parkplatz, glaube ich, erweitert werden sollte. Und dann ja sollten Spenden dafür gesammelt werden. Und der Verein wollte es einfach auf dem Altonaer Friedhof, da gibt es so einen HSV-Bereich, aufstellen und fertig. Und dann haben eben Fans, unter anderem Fans von Netzwerk Erinnerungsarbeit, eben gesagt, naja, wir können das doch nicht einfach so wieder aufstellen und diese kriegsverherrlichende Rhetorik, die da ja auch mit drin steckt, dann so einfach da unkommentiert stehen lassen. Wir müssen das irgendwie einordnen oder irgendwie brechen, irgendwas damit machen. Und hat der Verein erstmal lange nichts gemacht, weil es auch oft eine Frage ist, naja, wer fühlt sich dafür zuständig im Verein? Was sind die Kapazitäten? Oder der nächste Spieltag steht an. Das sind dann oft auch gar nicht mal so ideologische Widerstände, sag ich mal, dass jemand im Verein sagt, ich finde, das ist kein HSV-Thema oder so. Ich glaube, das ist gar nicht das Ding, sondern das sind oft auch einfach so ganz, ja, Ressourcenfragen.
Aber es ist auf jeden Fall organisatorisch nicht verankert im Verein. Das kann man, glaube ich, sagen.
So gesehen nicht. Also jetzt mittlerweile ist es so, dass die Fanbetreuung, die Abteilung Fankultur, die schon die Ansprechgruppe, sag ich mal, ist, wenn man Antidiskriminierungsarbeit machen will. Aber in dem Fall zum Beispiel landet es beim e.V. Fankultur ist ja AG. Also das sind dann immer manchmal so strukturelle Feinheiten, die dazu führten, dass es ein bisschen liegen blieb und dann aber irgendwann der Verein schon gecheckt hat, Leute beim e.V. gecheckt haben, das können wir so wirklich nicht aufstellen. Und jetzt dann sehr aktiv geworden sind und jetzt mit der Uni Hamburg zusammen ein Seminar gestartet haben, was jetzt auch war, wo eben eine Gruppe von Studierenden zusammen mit HSV-Fans sich dieses Denkmal angenommen hat und geguckt hat, okay, wie wollen wir damit umgehen? Das heißt, da ging es dann proaktiv vom Verein aus, nachdem aber lange nichts passiert ist. Also es ist, ja, manchmal, ich weiß auch nicht genau, manchmal gehen dann so Fenster auf und dann passiert auf einmal was. Aber klar, es gibt auch viele Widerstände, weil genau wie Sie sagen, es fehlt also bei den wenigsten Vereinen gibt es jetzt eine Person, die ja dafür zuständig ist, für explizit Vielfalt oder für Aufarbeitung, für Antidiskriminierung, sondern das machen Personen mit auf ihre Arbeit obendrauf und meistens dann eben die, die dafür Interesse haben, das mitbringen. Und wenn es beim Verein eben keine Person gibt, die das mitbringt, dann bleibt es oft sehr auf der Strecke. Das heißt, es hängt oft noch sehr an Einzelpersonen und ist wenig strukturell verankert, ja.
Warum hat es eigentlich so lange gedauert, jetzt gerade im Fußball, bis sich der Fußball, die Vereine, Verbände ihrer eigenen Vergangenheit und auch Verantwortung gestellt haben?
Ich glaube, es hat insgesamt jetzt gesellschaftlich gesehen erstmal lange gedauert, weil ja, wegen auch einer Schuld, ne? Also weil man selber vielleicht auch verantwortlich war, gerade jetzt auch im Fußball, aber auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, man die gleichen Personen in den gleichen Positionen auch waren, also es da krasse Kontinuitäten gab und man nicht darüber reden wollte, weil man ja doch einfach entweder genau verantwortlich war oder einfach Sachen doch mitbekommen hat und dieses Narrativ von, naja, wir haben das alle irgendwie gar nicht gewusst, so nicht haltbar ist. Ich glaube, dass das eine und das andere im Fußball beziehungsweise im Sport ja lange auch noch oder bis heute ja teilweise auch noch diese Erzählung von, das sei alles unpolitisch, vorherrscht. Und viele Sport- und Fußballfunktionäre gesagt haben, naja, wir haben uns nicht aus ideologischen Gründen den Nationalsozialisten angeschlossen, sondern aus den Gründen, dass wir den Sport erhalten wollten. Und wir waren und sind schon immer unpolitisch und die Gleichschaltung mussten wir machen, um uns zu erhalten. Und bis heute ist ja der Sport so ein bisschen raus aus der Frage, weil wir sind ja unpolitisch. Aber der Sport war und ist nie ein unpolitischer Raum gewesen. Das geht ja gar nicht, weil da kommen so viele Menschen zusammen. Es geht immer um die Frage der Aushandlung und immer der Frage, wie wollen wir gesellschaftlich leben, weil welchen Fußball wollen wir, ist ja eine Frage danach, welche Gesellschaft wir wollen. Und das heißt, es ist von Anfang an, seitdem so viele Menschen eben diesen Fußball lieben und dorthin gehen und spielen und so weiter, sich das Spiel angucken, ist das ein sehr politischer Ort. Aber solange man das nicht anerkennt, kann man natürlich sehr gut Sachen von sich.
Ja, und umgekehrt ist ja der Sport auch instrumentalisiert worden. Denken wir nur an die Spiele von 1936 und welche Rolle die für die Herrschaft des Nationalsozialismus und für die Inszenierung auch gespielt haben. Die Tatsache, dass es so lange gedauert hat mit der Aufarbeitung. Eine Folge davon ist ja vielleicht auch, dass der Rechtsextremismus im Fußball nach dem Krieg fortgelebt hat, teilweise auch wieder aufgelebt ist.
Ich glaube, er war nie weg.
Er war nie weg. Es gab auch Kontinuitäten in den Ämtern teilweise natürlich. Ihr Verein, der HSV, hatte auch in den 80er Jahren ein massives Problem mit Rechtsextremismus. Ich glaube, das ist heute in der Form überwunden. Trotzdem, wir erleben ja immer noch heute auch in Stadien, wir erleben Diskriminierung, wir erleben sexualisierte Gewalt, wir erleben Antisemitismus auch zunehmend. Wird das Problem ernst genug genommen? Was würden Sie sagen?
Also erstmal weiß ich gar nicht, ob das Problem, wie Sie es jetzt nennen, so überwunden ist. Also ja, es gibt nicht mehr so, dass die Kurve jetzt komplett rassistische Gesänge singt und zum Beispiel jetzt 85 wurden ja zwei Menschen ermordet aufgrund von rassistischen Motiven und die Mörder waren aus dem HSV-Umfeld. Das heißt, das erleben wir jetzt gerade nicht, das stimmt. Und dass die Vereine sich auch klar da positionieren, ist auch was in den 80ern nicht der Fall war. Also da haben die Vereine nochmal mehr gesagt, naja, die Fans, das ist ja nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist der Spielbetrieb. Unsere Verantwortung ist nicht, was auf den Kurven passiert. Das hat sich ja total verändert. Also die Vereine nehmen ihre Verantwortung insofern wahr, als dass sie verstehen, dass die Fans eben Teil davon sind und das auch Teil ihres Bereiches ist und man das gemeinsam nur angehen kann. Was war Ihre Frage, inwiefern das Problem ernst genommen wird?
Genau.
So, ne?
Mhm.
So, das ist das eine, würde ich sagen. Und andererseits gibt es so ein bisschen, ja, wie mit allem, ne? Gesellschaftliche Veränderungen tun weh und man findet das schon irgendwie wichtig. Und gerade auch ein Verein oder auch eine Fanszene äußert sich ja auch oft, indem es dann irgendwie eine Stellungnahme gibt oder ein Banner gibt und man sich dann gegen Rassismus oder was auch immer positioniert, gegen Antisemitismus. Aber für wirklich gesellschaftliche Veränderung braucht es ja auch dann eine Veränderung in den Fanszenen, in den Vereinsstrukturen. Wer hat welche Ämter inne? Wer steht vorne auf dem Zaun und so weiter? Und diese Veränderungen, ja, ich glaube, die dauern noch oder werden nie kommen. Man weiß es nicht.
Also der Fußball hat sich mit der Aufarbeitung sehr lange sehr, sehr schwer getan. Ist umgekehrt der Fußball eigentlich ein gutes Feld, um Erinnerungsarbeit zu machen, weil man vielleicht auch andere Gruppen ansprechen kann?
Es ist einerseits, würde ich sagen, vor allen Dingen ein notwendiges Feld, weil da einfach so viele Leute hingehen. Das ist das Erste. Das andere, genau wie Sie sagen, man spricht eventuell nochmal Leute an, die man so vielleicht nicht anspricht. Also jetzt gerade in der Bildungsarbeit, die ich mache, in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, wir sprechen eben ja sehr interessierte EinzelbesucherInnen an, die meistens weiß, weiblich, Mitte 40 sind oder so. Oder wir sprechen eben Personen an, die über ihre Ausbildung, über die Arbeit zum Beispiel kommen oder eben bestimmte Expertise in einem bestimmten Feld haben. Also sehr eine kleinere Gruppe eigentlich von Erwachsenen, die wir ansprechen. Und da ist natürlich Fußball ein Feld, wo wir uns schon erhoffen, da einfach mal mehr Leute anzusprechen, die eben genau sich diese Frage stellen, nach zum Beispiel meinem eigenen Verein oder nach einer Biografie, auf die sie gestoßen sind, die eben Bezug zu ihnen hat oder nach einem Sportplatz, der in der Nähe ist von da, wo sie wohnen oder wo sie selber spielen, wo vielleicht Zwangsarbeiter untergebracht waren oder, sich diese Fragen stellen und dadurch sich damit beschäftigen. Das ist schon, ja, schon klar, das will man schon erreichen, ja, auf jeden Fall.
Wie kann man das schaffen, dass jetzt auch die Europameisterschaft, bei der ja viele Menschen auch hier in die Stadt kommen, dass man da dieses Thema auch ins Bewusstsein bringt?
Ja, ich bin selber ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Also wir haben zum Beispiel auch einen Rundgang in der Gedenkstätte Neuengamme auf Niederländisch. Wir haben die Ausstellung, von der Sie anfangs gesprochen haben, sowohl auf Englisch als auch auf Tschechisch übersetzen lassen, weil Tschechien ja zweimal hier spielen wird und die Tschechen deswegen über mehrere Tage hier sein werden, wenn sie für beide Spiele hier sind. Das tschechische Nationalteam ist ja auch hier. Das heißt, wir dachten, okay, da gibt es den Bedarf. Und jetzt ist die Frage, inwiefern wie das über die tschechischen Nationalverbände, Fußballverbände, als auch über die tschechischen Botschaften und Konsulate da eben hinbringen können, dass die Leute wissen, dass es dieses Angebot auch gibt. Das heißt, das ist noch so ein bisschen die Frage. Insgesamt, glaube ich, die sich Gedenkstätten stellen. Es gibt ja Fußball und Erinnerungen, so ein bundesweites Projekt, wo gefördert von der DFB Kulturstiftung übrigens auch, wo ja an allen Austragungsstandorten Gedenkstätten und andere Bildungsinstitutionen ihre Angebote zusammen auf einer Homepage so veröffentlichen. Und genau, das heißt, es gibt an ganz, ganz vielen Standorten was und man wird bestimmt das Publikum erreichen, was man eh als Gedenkstätte erreicht. Und die Frage ist genau, kann man neue Leute erreichen und kann man vielleicht auch wirklich BesucherInnen erreichen, die jetzt echt wegen der Euro, wegen eines Spiels in die Stadt kommen, hier 2-3 Tage verweilen. Genau, ist so ein bisschen die Frage. Es gibt wahrscheinlich andere, man hat dann Bock auch irgendwie auf Saufen, Rumlaufen, das Spiel gucken halt. Aber genau, der Wunsch ist schon, dass wir vielleicht die eben sagen, ach nö, das interessiert mich doch, wie das dann in Deutschland vielleicht auch ja aufgearbeitet und behandelt wird, dass die dann vorbeikommen, ja.
Bei der Führung auf Niederländisch durch die KZ-Gedenkstätte, da wird es, glaube ich, auch um ein Thema gehen, was mir auch völlig neu war und ich auch erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt habe. Es wurde im ehemaligen KZ Neuengamme, es wurde Fußball gespielt, tatsächlich. Wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, es wurde Fußball gespielt, es durfte Fußball gespielt werden, allerdings nur ganz bestimmte ausgewählte Häftlinge, sogenannte Funktionshäftlinge, die besser gestellt waren, bessere Arbeitsbedingungen oft und so Lebensbedingungen hatten und deswegen körperlich dazu in der Lage waren, Fußball zu spielen. Das finde ich wichtig zu betonen. Es gab dann ab 42 eben die Option für diese eben ausgewählte Gruppe von Häftlingen Fußball auf dem sogenannten Appellplatz, den es in allen Lagern ganz zentral platziert eben gab, dort Fußball zu spielen. Und genau, es gab dann verschiedene Teams, die sonntags gegeneinander angetreten sind. Ja, und das war für die SS, also die verantwortlich war für alle Konzentrationslager zu der Zeit, war das, also eingeführt wurde diese Option, Fußball zu spielen, eben mit der Idee, dadurch die Arbeitsmoral zu erhöhen, weil die Sterblichkeitsrate auch so hoch war und man so ein bisschen so einen Anreiz geben wollte. Für die Häftlinge selbst war es, ja, also was berichtet wird in den überlebenden Berichten, was wir danach lesen können, einen Moment von ja auch Ablenkung und was gut ist auf jeden Fall. Allerdings, genau, ein Großteil der Häftlinge konnte höchstens nur zuschauen, war teilweise aber auch zu schwach, um das überhaupt zu tun. Also ich finde es wichtig zu betonen, dass nur ein kleiner Teil ist. Das ist in etlichen Lagern, also genau, gerade in diesen großen Lagern haben wir da von verschiedenen berichtet, dass dort Fußball gespielt wurde. Nicht nur Fußball, sondern auch Boxkämpfe. Genau, aber jetzt hier geht's eher um Fußball, genau.
Also eine besonders perfide Form der Instrumentalisierung auch des Fußballs natürlich. Die letzten Zeitzeugen, die letzte Generation auch der Holocaust-Überlebenden, geht uns gerade verloren. Was bedeutet das für die Erinnerungsarbeit?
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also es gibt genau nur noch wenige Überlebende, die zum Beispiel auch zu den Gedenkfeierlichkeiten jetzt auch im Mai noch gekommen sind. Nur noch eine Handvoll und das ist ja sehr krass. Und diese Überlebenden haben aber oft Angehörige. Das heißt, für uns wird es immer wichtiger, mit den Angehörigen der zweiten und dritten Generation auch zu sprechen und deren Geschichten zu erzählen. Aber das ist klar eine ganz andere Erzählung. Da geht es dann eher darum, wie das in den Familien weitergetragen wurde, vielleicht auch Trauma weitergegeben wurde und weniger, was man jetzt konkret erlebt hat, weil das können die ja, diese Personen auch nur aus Erzählungen eben berichten. Genau, es wird wichtig, dass wir diese Geschichten auch weitererzählen. Also es gibt ja von den ganzen Überlebenden, von vielen Überlebenden gibt es eben auch schriftliche, sowohl auch visuelle Überlieferungen. Es gibt Interviews, wir haben das alles. Und es ist jetzt, ist es an uns, ja, damit weiterzuarbeiten und diese Geschichten eben weiterzuerzählen.
Wir stehen aktuell noch ein bisschen unter dem Eindruck der Europawahl. Die war am vergangenen Sonntag. Da haben wir, da hat es einen starken Rechtsruck gegeben. Eine Partei ist auf dem Vormarsch, deren Ehrenvorsitzender Gauland den Nationalsozialismus als Fliegenschiss der Geschichte abgetan hat, muss man ja sagen. Fürchten Sie, dass Ihre Arbeit auch künftig schwerer werden könnte?
Ja, ich finde unsere Arbeit aufgrund des Rechtsrucks, den Sie beschrieben haben, jetzt schon schwer in Wahrheit, weil der Druck ja hoch ist. Also gerade auch so, eine Gesellschaft verkackt, sag ich mal, und dann ist der Wunsch nach so Bildungsarbeit, die das dann alles irgendwie regeln soll. Also diese Vorstellung von, dann besuchen alle mal die KZ-Gedenkstätte und dann werden sie schon keine Nazis werden und klärt das mal. Diese Anforderungen oder diese Ansprüche gibt es ja teilweise, diese Haltung gibt es ja teilweise schon, die auch formuliert wird und die ich auch spüre und wo ich dann auch manchmal denke, ach Mist, wir müssen irgendwie das und das und das alles machen, eigentlich müssten wir das und das. Und der Druck, den man sich selber macht, glaube ich, ist sehr hoch und andererseits gibt es aber auch die realistische Vorstellung davon, was wir alles leisten können und was wir auch nicht leisten können und dass wir als Bildungsarbeit eben nicht dafür sorgen können, dass alle Menschen keine Nazis werden, sondern da braucht es ganz viele Ebenen und auch strukturelle Veränderungen und es braucht vor allen Dingen auch mal ein klares Hinsehen zu aktuellen rechten Strukturen, zu rechter Gewalt. Das wird ja jetzt ein bisschen mehr, dass hingeguckt wird, aber genau, sehr viele Jahre wurde er sehr, sehr weggeguckt und ich glaube, dieses Problem haben wir jetzt und das beschäftigt einen schon in der Arbeit, ja, auf jeden Fall.
Haben Sie denn auch schon Gegenwind erlebt für Ihre Arbeit, Widerstände, vielleicht sogar Anfeindungen? Gab es sowas schon?
Also ich persönlich noch nicht. Es gab in Gruppen, die ich betreut habe, gab es, also nicht übers Gelände, zum Beispiel Schulklassen, aber auch Erwachsenengruppen, gab es vereinzelt einzelne Personen, die sich antisemitisch oder rassistisch oder anders geäußert haben. Es gibt Kolleginnen, die das berichten, dass das immer mal wieder vorkommt, aber es ist bisher jetzt noch nicht so, dass wir das in der Breite erfahren.
Und haben Sie im Fußball jetzt speziell nochmal den Eindruck, dass alle, auch Vereine, aufgeschlossen genug sind für dieses Thema?
Ach, wahrscheinlich kann man nie aufgeschlossen genug sein, genauso wie man nie genug aufgearbeitet haben kann. Also das ist ein Prozess, der weitergehen wird und wo wir wahrscheinlich immer noch mehr machen. Ich meine, allein schon, wenn wir sehen, wie der Rechtsruck in der Gesellschaft jetzt gerade ist, dann müssen wir mehr machen. Also das steht ja nicht außer Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade ja schon noch viel passiert und die Vereine zunehmend offener werden.
Im Wissen um die ganzen Probleme, die der Fußball mit Diskriminierung hat, nach der ganzen Auseinandersetzung mit der auch sehr unrühmlichen Vergangenheit des Fußballs, den Erfahrungen, die Sie vielleicht auch als weiblicher Fan gemacht haben, wie schwer ist es eigentlich für Sie, Fan zu bleiben und sich einfach an einem Spiel zu erfreuen, über einen HSV-Sieg, den zu feiern?
Das ist ja eine gute Frage, die Sie stellen. Das ist manchmal schon ganz schön schwer, weil genau einerseits beschäftigen mich diese Themen im Fußball sehr. Also gerade wenn Sie auch angesprochen haben, Sexismus, klar, mich als Frau betrifft das dann natürlich vielleicht nochmal anders. Und das ist schon für mich so ein Thema, wo ich denke, okay, ich will hier auch genauso sein können, wie die Männer hier sein können. Und deswegen will ich irgendwie gegen Sexismus kämpfen. Und das kann total anstrengend sein. Das kann auch total empowernd sein, wenn man merkt, dass Sachen, Räume auf einmal frei sind, Dinge möglich sind, man sich mit anderen Frauen zusammenschließt, sich gegenseitig empowert. Also das kann auch total so sein. Und ich habe aber schon, also es gibt schon viele Spieltage, wo es jetzt nicht so wirklich richtig Spaß macht, weil ich sehr dann mit diesen Themen konfrontiert bin. Und es gibt aber auch andere Spieltage, wo ich total viel Spaß habe. Das sind aber Spieltage, wo ich das dann auch eher ausblenden kann oder muss. Also es ist schon so, dass man im Fußball viel ausblenden muss, um da Spaß zu haben, als eine Person, die weiblich ist, die sich gegen Diskriminierung einsetzt.
Sind Sie denn immer im Stadion tatsächlich auch?
Ja, wenn HSV spielt, bin ich.
Also bei jedem Heimspiel tatsächlich?
Auch bei jedem Auswärtsspiel, aber von den Männern nur. Also Frauen sehr selten leider. Genau. Das heißt, ja, Ich meine, ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits finde ich es total schlimm, was man alles aushalten muss. Und ich finde es total schwer zu ertragen, dass immer noch viele rechte Personen und Nazis in dem Stadion sind. Und gleichzeitig finde ich es ja auch toll, dass es so eine Gemeinschaft ist, die so vielfältig ist und auch so viele politische, sag ich mal, Seiten abdeckt, obwohl ich natürlich mir ein Stadion ohne Nazis wünsche. Aber so diese Möglichkeit, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die vielleicht nicht die eigene politische Einstellung erstmal so teilen, finde ich auch eine Chance. Aber genau, da brauchst du natürlich Abgrenzung gegenüber rechts und das fehlt mancherorts noch.
Die muss vielleicht noch deutlicher werden.
Ja.
Frau Scholz, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit weiterhin. Ich wünsche Ihnen und mir eigentlich auch eine schöne Europameisterschaft. Vielleicht schauen Sie ja doch mal ein Spiel.
Ach, bestimmt.
Und dann bleibt mir noch hinzuweisen auf eine Veranstaltung, bei der Sie Paula Scholz auch persönlich kennenlernen. Am 8. Juli im Stadthaus im Rahmen der Reihe Komplizen für die Zukunft der Hamburger Volkshochschule. Es gibt noch Plätze. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.